Dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, ist sehr bedeutungsvoll. Spricht über das Anliegen der Priesterschaft, über das wir gerade gerundet haben. Und es spricht auch darüber, dass wir die Armee von Jesus Christus, dem König, sind. Und wenn ihr auf den Titel heute Morgen schaut, Zion, Gottes himmlische Armee zur Rückeroberung der Erde. Als ich jetzt während der Konferenz über das Wort nachgedacht habe, dachte ich, was für ein positives Wort über Zion. Es ist das Reich Gottes, voller Gerechtigkeit und Friede. Wir haben dort den großen hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks, der König der Gerechtigkeit und der König des Friedens. Und als die Brüder gestern mitgeteilt haben, über Zion, den heiligen Berg Gottes, es war sehr wunderbar, viel schöner als der Zion-Nationalpark in den USA. Der ist zwar wunderschön, aber nicht schön genug. Wenn du dir diese Beschreibung des heiligen Berges Gottes anschaust, wie positiv, wie wunderbar. Und dann war es heute Morgen sehr gut zu sehen, dass Gott diesen heiligen Ort haben möchte, und dafür braucht er uns alle, dass wir wachsen und qualifiziert werden, Könige und Priester zu sein. Und ich bin froh, dass Gott so barmherzig war, uns das Anliegen der Priesterschaft zu zeigen, damit wir nicht nur Einwohner, sondern Könige sind im kommenden Reich. Es ist der Zustand von uns Menschen, der uns qualifiziert, Könige zu sein. George hat die Namen der Opfer erwähnt. Ich möchte euch das Ergebnis von den Opfern sagen. Das Brandopfer führt zu Gehorsam, eins mit Jesus Christus, dem König, und dem Plan Gottes zu sein. Wir brauchen das, denn wir sind von Natur aus rebellisch. Und selbst wenn wir ein Verlangen haben, Gott zu dienen, dienen wir doch in unserem natürlichen Menschen. Deswegen brauchen wir Christi vollkommene Menschlichkeit, das Speiseopfer. Und wir müssen mit Gott und Menschen versöhnt werden, damit es Friede gibt. Das ist das Friedensopfer. Und weil wir noch mit diesem Fleisch zu tun haben, brauchen wir das Sündopfer, unsere fleischliche Natur zu überwinden. Und das Übertretungsopfer, wenn wir mal sündigen. Gott hat uns diese Opfer gegeben, um uns zum Königtum zu bringen, wonach der Herr verlangt, dass wir es erreichen. So, all das ist so positiv. Wir müssen euch aber auch sagen, dass wir alle heute im Krieg sind. Erkennt ihr, oder erkennst du, dass du heute im Krieg bist? Vielleicht mag jemand sagen, warum sagst du, dass wir im Krieg sind? Ich habe eine schöne Familie, schönes Haus, guten Job. Ich sehe kein Kanonenfeuer hier in der Nachbarschaft. Es gibt keine großen Probleme in den Gemeinden. Hast du darüber nachgedacht, dass wir wirklich im Krieg sind? Niemand redet gerne über Krieg. Ich bin im Kalten Krieg aufgewachsen und habe das wirklich verfolgt. Ich habe mir wirklich angeschaut, was sind die Strategien, was sind die Taktiken, was sind die Waffen, wie können wir diesen Kalten Krieg gewinnen? Und die Leute haben mich immer gefragt, warum redest du so viel darüber? Warum denkst du so viel darüber nach? Und ich weiß auch nicht, warum ich mich damals dafür interessiert habe. Und die eine Sache, die ich immer höre, manchmal, wenn wir solche Veranstaltungen haben, dann fliegt das Militär manchmal in gewissen Formationen drüber. Und manchmal werde ich gefragt, warum sind die Amerikaner so stolz auf ihr Militär? Warum war das Militär immer so wichtig? Es gab diese Redewendung, Frieden durch Stärke. Um Frieden zu haben, brauchen wir Stärke. Und für Gott, um diesen wunderbaren Plan zu erfüllen, sein Reich auf die Erde zu bringen, da tobt der Krieg aller Kriege. Denk nicht, dass das Gemeindeleben einfach nur Versammlungen sind und Genuss. Es gibt einen Krieg, der hier vor sich geht. Wenn wir uns Matthäus 11, Vers 12 anschauen, von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt, er sagt, hat das Reich der Himmel Ruhe und Frieden? Steht das hier? Es leidet Gewalt. Das Reich der Himmel leidet Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reißen es an sich. So, der Herr warnt uns schon. Um das Reich der Himmel zu erreichen, gibt es eine Schlacht, die es tobt. Und als Petrus die Gemeinde gesehen hat, Matthäus 16, Vers 18, was sagt Jesus zu Petrus? Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Deshalb hoffe ich, Geschwister, dass wir alle erkennen, dass hier eine Schlacht vor sich geht. Ein Kampf. Ein Kampf darum, dass Zion aufgebaut wird. Und es ist ein Kampf, um diese Erde zurückzuerobern. Und wie George mit uns gelesen hat in 1. Mose 1, 26, dort steht, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, um zu herrschen über die Fische im Meer und die Tiere und so weiter. Und das Kernwort hier war Herrschaft. Herrschaft. Weil es darum geht, die Erde zurückzuerobern. Gottes Plan besteht darin, dass der Mensch herrscht auf Erden. Und das heißt, es gibt einen Krieg. Diese Seifenblase, in der wir leben, muss platzen. Wir leben wirklich in einer Blase oft und wir sehen diesen Kampf nicht. Und wie viele von uns haben jemals auch im Militär im Krieg gedient? Ich kenne nur einen einzigen Kriegsveteran. Unser Bruder Charles. Wenn du mit ihm redest, mit unserem Bruder Charles, dann kriegst du ein Gespür dafür, was es heißt, ein Soldat zu sein. Es ist nicht so einfach. Denn wir alle wurden immer beschützt von dem Militär und all denen, die dort gedient haben. Wie viele von uns mussten die Grundausbildung machen im Militär? Ein paar. Also habt ihr ein bisschen eine Vorstellung davon, was es benötigt, um zu kämpfen? Und wer von uns hat diese Vorstellung, was es bedeutet? Ich glaube, das meiste, was wir kennen, ist einfach Wettbewerb. Wenn du in einem Baseballteam bist, BJ, was ist das Ziel? Es geht darum zu gewinnen.
Exactly. Then say it. Winning. The goal in sports is to win.
Das Ziel beim Sport ist es zu gewinnen.
Not just to win at the city level.
und dann sogar aufzusteigen, bis hin zur Weltmeisterschaft. Man möchte der Beste der Welt sein. Jede Mannschaft im Sport möchte die Beste sein. Aber haben wir diese Vorstellung, dieses Bewusstsein? Viele Eltern verwässern heute den Wettbewerb. Sagen, es ist nicht wichtig, dass du Erster bist. Die Einstellung, die man hatte, als ich aufgewachsen bin, war erster Platz oder gar nichts. Heute ist die Einstellung, ach, das ist zu viel verlangt. Aber im Krieg gibt es keinen zweiten Platz. Und genau mit so etwas sind wir heute konfrontiert. Ich weiß nicht, wie ich euch sonst dieses Bewusstsein geben soll, dass ihr erkennt, dass wir im Krieg sind. Und als George über Nehemia gesprochen hat, da haben sie die Mauer Jerusalems wieder aufgebaut. Denkt ihr, dass sie eine friedliche Umgebung hatten, um in Ruhe die Mauer wieder aufzubauen? Was glaubt ihr? Nein. Es gab Widerstand. Wenn ihr Nehemia 4 liest zum Beispiel, ab Vers 15, ich lese es jetzt nicht, aber ich fasse es kurz zusammen. In einer Hand hatten sie etwas zum Bauen. Und in der anderen Hand hatten sie ein Schwert, um zu kämpfen. Die eine Hälfte hat am Werk gearbeitet, die andere hat bewacht, um jederzeit einen Angriff auf die Stadt abwehren zu können. Haben wir dieses Bewusstsein, diese Einstellung? Und wenn du durch die ganze Bibel gehst, was siehst du? Friede, Harmonie, Genuss, Entspannung. Nein, es ist Krieg nach Krieg nach Krieg. Und es geht hier um den Kampf um Gottes Reich. Wir müssen aufwachen, Geschwister. Zu sehen, dass wir im Krieg sind. In welchem Zustand leben wir heute? Leben wir in einem Zustand der Kampfbereitschaft, gegen den Feind zu kämpfen? Bruder Charles, wie ist es im Krieg? Macht man mal eine Pause vom Krieg? Als du damals im Krieg warst, habt ihr da mal eine Pause gemacht und Urlaub gemacht?
Okay. Ja. Right. You see, even when you have to take a shower, someone's there ready to defend, right?
Selbst wenn jemand duschen geht, ist jemand da, um zu verteidigen. In so einer Intensität herrscht der Krieg. Heute leben wir in demselben Kampf, geistlich. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Den Fürst der Luft, den Mächten der Finsternis, Dinge, die wir mit unseren Augen gar nicht sehen können. Aber das sind Mächte, die 24 Stunden, 7 Tage die Woche arbeiten. Und Gottes Plan ist es, die Erde zurückzuerobern. Er möchte, dass wir Menschen die Erde zurückerobern und das Reich Gottes auf die Erde bringen. Und das wird Satan natürlich nicht erlauben. So, und wenn du jetzt in den Krieg ziehst, was brauchst du? Wen brauchst du vor allem? Du brauchst den Herzog unserer Errettung. Du brauchst den besten General, den es gibt. Den besten Oberkommandeur. Ist es schwierig, den Kampf zu gewinnen, wenn du eine schwache Führung hast? Schwachen General? Ja, sehr schwierig. Aber lob den Herrn, Jesus Christus ist unser General. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren, der große hohe Priester. Er ist mehr als qualifiziert, der beste General zu sein für diesen Krieg. Er hat den Feind überwunden. Er kennt nicht nur seine Strategien, er weiß sogar, wie er den Feind besiegen kann. Wenn wir also in den Krieg ziehen mit dem Herrn, dann müssen wir unsere Augen auf ihn gerichtet lassen. Und zwar nicht nur auf ihn als den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, sondern auch als ihn auf den Herzog der Errettung. Und er kennt Satans Strategien. Erkennen wir das? Erkennen wir den Feind? Im Krieg musst du schon wissen, wer der Feind ist. Sonst gibt es manchmal sowas wie freundliches Feuer und du tötest deine eigenen Leute. Und es passiert immer mal wieder. Es passiert im Krieg tatsächlich öfters. Wir müssen deshalb erkennen, wer unser wahrer Feind ist. Epheser 6 sagt uns das sehr deutlich, wer unser Feind ist. Nicht Fleisch und Blut. Es ist definitiv nicht Fleisch und Blut. Epheser 6, Vers 12, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Mächten, mit den Gewalten, mit den Weltbeherrschern dieser Finsternis, mit den bösen Geistern in den Himmel. Und wer führt all diese Mächte und Gewalten an? Es ist Satan selbst. Satan ist derjenige, gegen den wir kämpfen. Und deshalb müssen wir heute seine Strategien erkennen. Satan ist der Vater der Lüge, ein Mörder. Diese zwei Worte, Lügner und Mörderer, sind seine Merkmale. Und wenn ihr euch die Kriege heutzutage anschaut, die vor unseren Augen stattfinden, man sieht all diese Konflikte in der Ukraine, in Russland, im Nahen Osten. Aber es gibt auch auf der Erde eine Art von Krieg, den wir gar nicht so sehr erkennen, zum Beispiel Informationskrieg. Die Lügen und Verführungen, die vor sich gehen. In 2. Thessalonicher 2 steht schon sehr klar, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist Verführung, Lügen. Und das durchsetzt unsere Gesellschaft durch die sozialen Medien, durch die Mainstream-Medien. Eure Kinder werden ständig angegriffen durch die Bildung, das Bildungssystem. Es gibt so viele Dinge, die dieser Vater der Lüge benutzt, um uns alle zu durchdringen, und wir erkennen es oft nicht. Und vor allem in diesem Land hier in den USA verursacht das viel Zerstörung. Kann, und der Vers wurde erwähnt, kann ein Reich, das in sich entzweit ist, bestehen? Nein. Es wird fallen. Und den Weg, den wir gerade gehen in diesem Land, ist genau der. Es gibt so eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft. Und wie kann ein Land so bestehen? Schaut unsere Situation an, unsere Politiker, die konservativen Politiker, sie kämpfen gegeneinander, anstatt gegen den Feind. Wie ist bei den Christen? Wen bekämpfen die Christen heutzutage? Sie bekämpfen sich gegenseitig. Wer ist der Feind? Wie ist es in unseren Familien? In meinem Eheleben? Gibt es Streit zwischen mir und meiner Frau? Es geht los mit Meinungsverschiedenheiten. Und Satans Strategie besteht darin, das zu nutzen, zwischen dir und deinem Ehepartner einen Keil zu treiben. Und wenn du so einen Zustand in der Ehe hast, kannst du fest gegen den Feind stehen? Nicht wirklich. Überhaupt nicht. Wenn meine Frau und ich eine Meinungsverschiedenheit haben und wir klären das nicht, dann ist es unmöglich für uns, zusammen zu stehen, für Zion und gegen den Feind zu kämpfen. Eltern und Kinder, wie sieht es da aus? Wie ist unsere Einstellung, was diese Beziehung betrifft? Wir haben darüber gesprochen, dass Kinder ihre Eltern ehren sollen. Wenn es jetzt Probleme gibt zwischen Eltern und Kindern und zwischen Geschwistern, also physischen Geschwistern, könnt ihr dann zusammen gegen den Feind stehen? Nein. Lasst uns den Blick darüber nicht verlieren, was der Feind im Sinn hat und was er benutzt. Er wird alles benutzen. Vor allem nutzt er die Schwachheit des Gegenübers aus. Das müssen wir erkennen. Erkennt, wer der Feind ist. Erkennt, wer der wahre Feind ist. Und erkenne auch deine Schwachheit, die er angreift. Das ist das, was wir sehen müssen. So, wir haben diesen Herzog der Rettung. Er weiß, wie wir den Feind besiegen. Und deswegen müssen wir auf ihn schauen. In den letzten Versammlungen gab es ein Wort, das für mich wirklich herausstach, und das war das Wort Gehorsam. Gehorsam gegenüber Jesus, unserem König. Jemand sagte das gestern Abend. Die Nummer 1 Voraussetzung, um in der Armee dienen zu können, ist Gehorsam. Du kannst nicht ungehorsam sein. Wenn du ungehorsam bist, wird deine Einheit definitiv nicht gewinnen können. Es braucht sogar absoluten Gehorsam. Es wurde erwähnt, als Saul König war. Wie hat er sein Königtum verloren? Durch teilweisen Gehorsam. Und teilweise Gehorsam bedeutet Ungehorsam. Und Ungehorsam ist ein nettes Wort für Rebellion. Rebellion. Das ist teilweiser Gehorsam. Er hat ein paar Dinge so getan, wie Gott es wollte, aber dann gab es Punkte, wo er es nach seiner Art gemacht hat. Er hatte eine bessere Idee, etwas anders zu machen. Es war immer noch eine gute Sache in seinen Augen, aber es war anders. Und das Ergebnis war Rebellion. 1. Samuel 15 könnt ihr das nachlesen. Er hat ungefähr 80% von dem, was er tun sollte, getan. Aber die 20%, wo er nicht gehorsam war, die haben ihn disqualifiziert, König zu sein. Also dieser Gehorsam unserem Oberkommandeur, Jesus Christus, gegenüber, ist so entscheidend. Von all den Merkmalen, die die Söhne des Reiches haben müssen, ist Gehorsam das Erste. Und die Frage ist, bin ich bereit, trainiert zu werden, gehorsam zu sein? Deswegen gibt es sowas wie eine Grundausbildung im Militär. 5 Wochen in den USA. Sechs Wochen war es damals bei dem Bruder Charles. Fünf, sechs Wochen, um gehorsam zu lernen. Ist das einfach? Nein, aber der Herr kommt bald. Wenn wir Könige und Priester werden möchten, dann müssen wir unbedingt gehorsam lernen. Er ist derjenige, der weiß, wie man den Krieg gewinnen kann. Wir haben nicht nur so einen wunderbaren großen König, wir haben den Herrn als so einen wunderbaren Herzog der Errettung, aber er wird es nicht selbst tun. Er braucht ein Volk. Wenn du im Psalm 110 liest, Psalm 110, es heißt hier Vers 1, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Und der Herr wird es nicht selber machen, denn Vers 3 heißt es, dein Volk wird am Tag deiner Macht voller Willigkeit sein, in der Pracht der Heiligkeit, aus dem Schoß der Morgenröte, tritt der Tau deiner jungen Mannschaft hervor. So, lebt ihr heute in dem Bewusstsein, dass ihr Freiwillige seid in Gottes Armee? 2. Timotheus spricht schon davon, dass wir gute Soldaten Christi Jesu sind. Psalm 110 sagt freiwillig, aber heute, wenn es in den Krieg geht, dann wirst du eingezogen. Wurden wir eingezogen in Gottes himmlische Armee? Er will es nicht selber tun. Er möchte, dass sein Volk aufsteht als Soldaten Christi Jesu, um zusammen mit ihm, dem Herrn, gegen den Feind zu kämpfen. Und er wird dafür sorgen, dass seine Armee die besten Waffen hat. Um einen Krieg zu gewinnen, brauchst du die besten Waffen. Jeder sucht danach, den besten taktischen Vorteil zu haben. Als ich aufgewachsen bin, konnte ich dir von jeder Waffe bei der Luftwaffe die Geschwindigkeit und die Details nennen, weil mich das damals interessiert hat. Aber die Frage ist jetzt, wie benutze ich die Waffen, die Gott uns gegeben hat? Matthäus 16, Vers 19, da sagt er, ich werde euch die Schlüssel zum Reich der Himmel geben. Was immer du auf Erden binden wirst, soll sein, was in den Himmeln gebunden ist. Und was immer du auf Erden lösen wirst, soll sein, was in den Himmeln gelöst ist. Wir haben die Schlüssel zum Reich der Himmel, um zu binden. Erkennst du, dass du die Schlüssel hast? Die Autorität, die Gott uns gegeben hat. Wir vertreten ihn hier auf der Erde, das Reich der Himmel. Und dann in Epheser 6 nochmal. Dort, wenn du da durchgehst, siehst du all die Komponenten der Waffenrüstung Gottes. Kennen wir unsere Waffen? Die Waffenrüstung Gottes, kennen wir die? Nicht nur zum Verteidigen, sondern auch zum Angreifen. Wissen wir, wie man es benutzt? Es ist eine Sache, es zu lernen. Fragt deinen Bruder, ob er mal in einem Panzer war. Der Bruder saß schon mal in einem Panzer und hat auch damit gefeuert. Ich sprach mal mit einem älteren Bruder, der auch im Militär war. Und sie haben nur ein Video bekommen und PowerPoint-Folien darüber, wie sie mit den Waffen umgehen müssen. So, wenn ihr den einen Bruder seht, der wirklich im Panzer saß und der andere, der nur ein Video darüber kennt, wer ist besser vorbereitet? Natürlich der, der im Panzer saß. Ich will nicht mit jemandem kämpfen, der nur das Wissen hat. Wie ist es mit uns heute? Wenn es um den geistlichen Kampf geht, da gibt es auch Training. Du lernst nicht, wie du einen Panzer bedienst, indem du ein Handbuch liest. Du brauchst Training. Sind wir heute trainiert und trainieren wir, diesen geistlichen Kampf zu kämpfen mit dem Herrn? Hast du auch trainiert mit Gegenfeuer, das sie auf dich geschossen haben? Im US-Militär machen sie so ein Training, das wirklich zurückgefeuert wird. Die schießen zurück auf dich, halt über deinen Kopf. Aber um dir ein Gefühl zu geben, wie es ist, wenn man auf dich schießt. Habt ihr das Feuerwerk mitbekommen vor einigen Tagen? Und als ich aufgewachsen bin, hat meine Mutter mir gesagt, dieses Geknalle, diese Explosion, die habe ich früher im Zweiten Weltkrieg jeden Abend gehört. So, und heute sind wir in der Mitte eines echten, realen Krieges. Sind wir vorbereitet? Sind wir vorbereitet zu kämpfen? Um die Erde für den Herrn zurückzuerobern. Ich sage nicht, dass wir jetzt lernen müssen, mit echten Waffen zu kämpfen. Nein, das meine ich nicht. Aber wir müssen bereit sein, dem Herrn zu folgen, diesem geistlichen Kampf. Und wenn wir nicht mit dem Herrn zusammen kämpfen, und dieses Mindset nicht haben, dass wir im Krieg sind, dann fehlt uns da was. Eine Waffe, die hier erwähnt wird, ist das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Epheser 6, Vers 18. Durch alles Gebet und Bitten, indem ihr alle Zeit im Geist betet und hierzu wacht mit aller Beharrlichkeit und mit Bitten für alle Heiligen. Wenn ich Vers 18 nicht im Kontext des Krieges lesen würde, dann würde ich nur beten, wenn ich dran denke. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass wir in einem Kampf sind, dann bin ich vielmehr jemand, der immer auf der Hut ist und betet für die Heiligen. Und vor allem nicht nur mit unseren eigenen Worten beten, sondern mit dem Wort Gottes. Also wir lernen es zu benutzen. Paulus hat Timotheus gesagt, er soll das Wort der Wahrheit gerade schneiden. Mit dem Wort zu beten ist der effektivste Weg, gegen den Feind zu kämpfen. Wenn wir so beten, dann stärkt uns der Herr von innen. Wenn wir das Wort essen, gibt es Kraft. Es gibt Kraft in dem Wort, um den Feind zu schlagen. Ich erinnere mich, als wir dieses tägliche Gebet angefangen haben unter den Brüdern, und wir sind durch diese Verse in den sogenannten kleinen Propheten gegangen, Nahum, Habakkuk, Zephania. Habt ihr jemals mit diesen Versen gebetet? Die ersten Male, wo ich damit gebetet habe, dachte ich, oh, das ist schwierig, das ist ja alles negativ. Aber dann wurde ich daran erinnert, die ganze Schrift ist Gott gehaucht. Das Positive wie das Negative. Es ist das Wort Gottes. Es ist das Schwert des Geistes. Es war schwierig am Anfang, aber wenn du mal dieses Denken vergisst, da, das ist negativ, und du suchst wirklich den Herrn im Wort, dann bekommst du so viel Leben und Kraft dadurch, um den Feind zu schlagen. Nichts ist besser, als mit dem Wort Gottes zu beten. Dieser Weise zu beten, zu trainieren. Den Feind zu besiegen und unter unsere Füße zu bekommen. Das ist das, was der Herr uns gegeben hat. Er hat uns die beste Ausrüstung gegeben. Sind wir vorbereitet, um ihm zu folgen, dem Herzog unserer Errettung? Und was noch beeindruckender ist, ist, dass Gott schon der Sieger ist. Wir kennen schon das Ergebnis des Kriegers. Das Tier, der falsche Prophet, werden in den Feuersee geworfen. Satan wird eines Tages auch im Feuersee landen. Sogar Tod und Hades werden in den Feuersee geworfen. Wir kennen schon das Ergebnis dieses Kriegsplanes. Die Frage ist, werden wir aufstehen als die Soldaten Christi Jesu, um eins zu sein mit unserem Herzog der Errettung, um zu beten und zu kämpfen, um Gottes Reich auf die Erde zu bringen. Möge der Herr uns aufwecken, um wirklich zu sehen, dass wir im Krieg sind. Nicht um entmutigt zu sein, nicht enttäuscht zu sein, sondern eins mit ihm zu sein, mit ihm zusammenzuarbeiten, mit ihm zu beten. Dann ist es am Ende auch der Herr, der den Sieg erringt. In Offenbarung, in Armageddon, aus seinem Mund kommt das Schwert. Der Herr besiegt den Feind. So hat der Herr auch damals den Feind überwunden, durch das Wort. Wie ist es also für uns heute? Auf diese Weise, es ist durch sein Wort. Daher lobt den Herrn für seine himmlische Armee. Wir sind alle eingezogen. Wir sind alle Soldaten Christi Jesu. Und mögen wir alle eins sein mit dem Herzog unserer Errettung, ihm zu folgen in den Krieg, um diese Erde zurückzugewinnen.